der Fußball-Podcast von 20 Minuten.
Willkommen zu einer neuen Episode von «Andere Liga», der Fußball-Podcast von 20 Minuten. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten und ich bin auch heute mit dem wunderbaren Fabian Fäbu Rauch, NZZ-Fußballjournalist. Fäbu, wie geht's dir?
Guten Morgen, Tobi. Mir geht's so wie gut. Wunderbares Wetter, ein bisschen Heuräume, wie man zu Berndeutsch so schön sagt, aber sonst geht's mir tipptopp. Wie ist bei dir in Zürich die Lage?
Ja, also Heuschnupfen, für alle die Heuräume nicht kennen, hat der Fäbu leidet schwer. Mein Mitgefühl natürlich aus Zürich, bei mir auch alles gut. Ja, einen Tag schnell in der Schweiz und morgen geht es schon wieder weiter nach Serbien.
Ja, schon letzte Woche oder vorletzte Woche gesagt, du bist eigentlich nur on the road. Wo bist du jetzt überall gewesen, letzte Woche?
Ich weiss nicht, bin ich irgendwo anders gewesen als Saudi-Arabien. Aber Saudi-Arabien bin ich sicher gewesen jetzt ein paar Tage für den Formel 1 Grand Prix und sonst auch noch ein bisschen zum das Land mal gesehen und ein paar Kontakt knüpfen, ja.
Also Kontakt knüpfen in Formel 1. Wirst du jetzt zum neuen Roger Benoit von der Schweizer Journalistenszene? Roger Benoit ist grosse Formel 1 Legende.
Ich glaube nicht, dass ich zu einem neuen Formel 1 Reporter werde, aber seit dieser Netflix-Serie, ich weiss nicht, ob du sie kennst, Drive to Survive, hat es auch extrem junge und vor allem auch weibliche Zielgruppen gegeben. Darum ist das Produkt Formel 1 aktuell sehr spannend. Abgesehen davon, dass es vorne nicht so spannend ist, wenn man die Rennen anschaut. Aber darum habe ich jetzt entschieden, dass ich in Saudi-Arabien mal dort vorbeigehe. Eben auch noch aus anderen Gründen. Aber Alfa Romeo selber hat mir dann da auch wirklich Einblick gelassen, das ganze Wochenende, wie sie es noch nie gemacht haben, an einem Journalist. Von A bis Z habe ich alles miterleben und mit allen Leuten mehrmals reden über das Wochenende. Es war wirklich eine sehr coole Erfahrung gewesen.
Sehr cool, ich bin grosser Alfa Romeo-Fan, damit das auch mal gesagt ist, seit ich ein kleiner Bub bin. Ist fast wie Inter Mailand, von dem her, sie sind nicht so gut in Formel 1, aber ja, ist ein cooler Brand. Saudi-Arabien ist aber am Wochenende vor allem bei mir im Fokus gestanden. Hast du freist das Goal gesehen oder bist du sogar im Match gewesen vom Ronaldo?
Ich bin nicht am Match gewesen, Riyad ist nicht gerade neben Jeddah, wo das Formel 1 Rennen ist, aber ich bin mit dem Trainer von Cristiano Ronaldo in der Garage gestanden während dem Rennen.
Wie heisst der?
Nein, ich habe den Namen jetzt gerade vergessen.
Ist der Rudi Garcia?
Ja, Rudi Garcia.
Der ist ein grosser Trainer.
Rudi Garcia. Ja. Übrigens weltexklusiv, offenbar ist der nur noch 2 Monate bei Al Nassr. Hat er uns so durch die Blume gesagt. Ich weiss nicht, ob der einen auslaufenden Vertrag hat. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht genau nachgefragt, weil er ist ja auch als Privatperson dort gewesen. Aber ja. Krebu, willst du in der NZZ vermelden? Rudi Garcia, Ende Saison ist er weg.
Jetzt weiss ich, was ich noch wollte sagen, on the road. Tobi, on the road. Du bist ja noch ein Podcast Awards Verleihung gewesen, wo wir nominiert waren, wo ich leider nicht kommen konnte, wo wir an diesem Abend den 10. Hochzeitstag hatten. Also tatsächlich ein guter Grund, nicht zu kommen. Aber wie ist es gelaufen? Haben wir gewonnen?
Nein, wir haben nicht gewonnen. Wir haben wie erwartet gegen einen Ski-Podcast verloren. Die Veranstaltung zum einen sehr cool gewesen, dass es so etwas gibt. Ich glaube, ich habe wirklich auch andere Podcaster kennengelernt, wo ich spannend gefunden habe, mal das Gesicht dahinter kennenzulernen. Bei vielen habe ich auch gefunden, es hätte es jetzt nicht gebraucht, dass ich das Gesicht dahinter, müssen kennenlernen. Aber, ja, es hat schon ein paar Momente gehabt, also in der Jugendsprache oder in der allgemeinen Sprache, also richtig cringe. Ich weiss nicht, ob du das Wort kennst, wirklich ein paar Aufführungen gegeben und Reden auch auf der Bühne, also ich habe mich schon lange nicht mehr so fremdschämen müssen. Das Thema Fußball ist mehrmals richtig bashed worden und Fußball-Podcast als einziges Thema. Zum einen, wir sagen ja nur eine Nische, wo es irgendwie fast verrückt sagt, dass 3 Podcasts nominiert gewesen sagen. Und zum anderen haben wir jetzt so immer wieder den Vergleich mit Fußball und Kopf abschalten, dass das irgendwie nur etwas für Dumme ist. Und Finner haben dann noch gefunden, sie hätten sich ja gegen 3 Cis-Männer Fußball-Podcast durchgesetzt.
Also der Sieger vom Sport-Podcast in dem Fall. Aber weißt du, da stellen wir sich jetzt gerade ein paar Fragen. Was stört der Baum, wenn irgendein kleiner Hund dran bieselt? Oder ich meine, Fußball ist riesig, Fußball ist gross, auch wenn es nur dumme Leute interessiert, offenbar ist es dermassen gross, es kann ja eigentlich egal sein, was so Leute nachher sagen. Aber ich traue ja eigentlich nur Statistiken und Wahlen, die ich selber gefälscht habe. Also, haben wir jemanden nicht geschmiert oder warum haben wir nicht gewonnen? Was haben wir falsch gemacht?
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also ich kenne ja so Auszeichnungen auch schon. Du hast ja meine Nachtlebenkarriere auch schon erwähnt. Dort hat es früher einen Swiss Nightlife Award gegeben, wo ich übrigens auch mehrmals nominiert gewesen bin. Und da gibt's natürlich auch zum Teil politische Sachen, oder? Du brauchst so einen Quotenwälscher. Es hat sicher auch eben durch das, dass 3 Fußball-Podcasts nominiert gewesen sind mit 3. Halbzeit, andere Liga und nochmal einen, den ich jetzt vergessen habe. Dann hast du natürlich ein einfaches Spiel, weil die 3 Fußball-Podcasts tendenziell sich Stimmen in der Jury wegnehmen und so. Und man muss auch zugeben, der Ski-Podcast jetzt gerade aktuell mit Marco Odermatt, Sportkönig von der Schweiz, hat natürlich auch ein bisschen Hype gehabt in den letzten Wochen.
Gut, das ist schön. Versöhnlicher Schluss, wo ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich habe den Ski-Podcast noch nicht wahnsinnig intensiv gelost, aber ist sicher absolut verdienter Sieger. Und wir schaffen uns, dass wir nächstes Mal...
Ja, also verdient weiss ich nicht, aber es ist ja berechtigt.
Sehr gut. Und wir schaffen daran, dass wir nächstens wieder nominiert werden. Und wer weiss, ja, wir sind ja dran, nicht nur über Fußball zu reden. Hast du schon gemerkt? Wir haben jeder Episode noch ein bisschen Formel 1, noch ein bisschen American Football. Das kommt gut. Mit Sportpodcast sind wir dann nächstes Mal.
drum, ja, aber Cis-Männer sind wir halt immer noch.
Ah, ich muss überlegen, ob wir da etwas dran arbeiten könnten. Ja, aber. Mach ruhig. Aber jetzt bist du diese Woche bist du vermutlich auch schon wieder unterwegs, oder? Wenn die Nazi ja. on the road ist. Wenn gehst du auf
es Belgrad? Geht nach Belgrad. Es geht nach Belgrad in den nächsten Tagen. Die Schweizer Nazi spielt in Novi Sad. Das ist rund eine Stunde weg von Belgrad gegen Weißrussland am Samstag, um 6 Uhr. Und da sind wir natürlich vor Ort. Und berichtet über die Schweizer Nationalmannschaft.
Absolut grossartige Stadt, Belgrad. Bin ich ein paar Mal gewesen. Du hast vorhin das Nachtleben erwähnt. Vielleicht hast du ja dort einmal aufgelegt, aber super. Schöne Stadt, am Abend viel los. Partyboot unter dem Fluss. Du bist natürlich zum Arbeiten dort. Du wirst das alles nicht anschauen. Aber falls du Zeit findest, ja, man kann sich Zeit gut dort einteilen in Belgrad. Und ihr seid ja, glaube ich, im Hotel zu Belgrad und nicht in Novi Sad, oder?
Also ich bin in Belgrad, die meisten Journalisten sind in Novi Sad am Wochenende. Es hat damit zu tun, dass ich auch noch das allererste Mal in Belgrad bin und das verbinde mit Besuch von Kollegen und beruflichen Besuch auch noch in einem spannenden Umfeld von Tennis. Vielleicht kann man ja raten, um was es sich handelt.
Vamos, Rafa!
Und genau. Und ja, aber sonst dann eben Samstag das Spiel in Novi Sad und Sonntag wieder zurück in die Schweiz.
Und was erwartest du von Schweizer Nat?
Ja, also alles andere als ein ungefährdeter Sieg würde mich sehr überraschen gegen Weißrussland. Aber es könnte durchaus wieder eins von diesen Spielen sein, wo dann halt ähnlich ist wie Kulissen, weil es hat keine Fans, die zugelassen werden, wo es dann einfach irgendwie so ein ultra langweiliges 2-0 gibt und man mehr dazu zuschaut, wie die Schweiz dann vielleicht eher nicht so überlegen ist, wie man könnte erwarten, weil das ja oft noch so gegen so vermeintlich kleine Gegner der Fall ist. Oder was meinst du als 30 Jahrzehnte langer Nazi-Experte?
Ja, eigentlich genau das Gleiche. Irgendwie der Freuler oder der Embolo wirkt einen rein, kurz vor der Pause oder Amdouni macht noch das Kontergoal in der 85. Minute. Vielleicht erfüllt, ja, ihr erwartet auch nicht viel von diesem Spiel. Man muss auch nicht viel erwarten. Es ist eine Pflichtsieg gegen Weißrussland oder Belarus oder wie auch immer. Ist ja heute alles so kompliziert worden mit Länderbezeichnungen auch. Und was ich noch wirklich spannend finde, ist, ja, nachgeschaut. Aber natürlich, ja, es ist dann wieder Ansichtssache. Für mich ist die Schweiz eigentlich das erste Mal, seit so Qualifikationen gibt, WM oder EM-Qualifikationen, klarer Top-Favorit der Gruppe. Das hat es noch nie gegeben. Meistens hast du ja, sie sind Top 2 oder Top 3 gewesen, früher sogar. Jetzt haben sie wirklich das zweitbeste Team, sage ich mal, ist Israel, oder? Und es ist klar schlechter als die Schweiz. Also alles andere als Rang 1 wäre eine Enttäuschung. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, sie sind irgendwie ein Riesenspiel Donnerstag, Freitag in anderen Gruppen, wo zwei Top-Nationen gegeneinander spielen. Die Schweiz hat extremes Losglück gehabt und die ersten zwei sind direkt der EM, sogar der dritte hat noch Möglichkeiten. Also im Prinzip sind das 10 Spiele, was ja nicht von grosser Spannung leben, die jetzt da auf uns warten, oder?
Schweiz muss gegen Israel, Rumänien, Kosovo, Belarus und Andorra. Also das ist ja schon zum Teil gewisse Nationen, würde ich schon fast als Kanonenfutter bezeichnen für uns.
Mhm. Ja, beim Donsti war Italien-England, das war der EM-Finale kürzlich. Am Freitag ist Frankreich-Holland, ist Schweden-Belgien. Auch die werden sich vermutlich auch qualifizieren. Und das, hast du nicht auch ein bisschen das Gefühl, vielleicht bin ich jetzt ein bisschen hart, aber wer hat jetzt die Pause gebraucht? Das ist so cool in allen Ligen, in der Champions League, es läuft etwas. Jetzt kommt die 2-wöchige Pause. Vielleicht ist es gut für alle unsere Freundinnen und Frauen oder was auch immer. Darf ich wieder nicht verallgemeinern, wo wir jeden Abend vor dem Fernseher gehockt sind und Shoot haben geschaut, dass es mal ein bisschen ruhiger ist. Aber sonst ist es eigentlich mega schade. Überall biegt sich die entscheidende Phase hin und jetzt kommen die doofen, trümmeligen Länderspiele. Bin ich da jetzt ein bisschen streng?
Ich glaube, da bist du ein bisschen streng, weil ab und zu ist die Vorfreude ja auch etwas Schönes und da geht's ja dann auch nach dieser Pause richtig weiter. Und eben, also ich meine, so Kracher wie England, Italien haben ja auch seinen Reiz. Eben, die Schweiz ist halt jetzt einfach nicht so wahnsinnig sexy, aber auf der anderen Seite ist ja auch mal schön, wenn man eben ein Duell hat, wo vermeintlich die Schweiz einfach absolut Favorit ist und man da ungefährdet in die EM wird marschieren. Aber Israel finde ich schon, wie siehst du das? Ist das so ein Selbstläufer? Also auf dem Papier schon, aber ich finde, es könnte jetzt schon in Genf vielleicht dann auch so ein Unentschieden einfach rausschauen, je nach Leistung.
Selbst dann wäre es kein Problem. Aber ja, Israel ist sicher nicht so schlecht, aber sie sind auch nicht, sie sind niemals auf Augenhöhe mit der Schweiz. Und alles andere als ein Sieg wäre schon ein bisschen eine Enttäuschung. Zumal ja der Tabur von Hoffenheim nicht dabei ist. Zahavi ist nicht dabei, der ein Superstürmer ist. Also, sie haben da ein bisschen Blutauffrischung. Ich glaube, die israelische Nazi, ohne dass ich da jetzt ein Superexperte wäre. Sie haben ein riesen Talent, einen 17-Jährigen, der zu RB Salzburg ist gewechselt, Red Bull Salzburg, Oskar Glauk, glaube ich. Aber eben, der ist noch so jung. Also, die Schweiz muss 6 Punkte holen aus diesen 2 Spielen. Und da spielt es eigentlich auch gar keine Rolle, wer spielt. Jetzt ist der Shaqiri, überraschenderweise hat er wieder muskuläre Probleme und fällt aus, aber ist ja gleich, wer spielt. Auch das Aufgebot, man hat 2-3 Mal vielleicht können schmunzeln, du hast sicher ein Kerzchen angezündet, wo ein GC-Spieler ist aufgeboten worden mit dem Dominik Schmidt. Aber es spielt wirklich keine Rolle, wer spielt. Du musst einfach 6 Punkte holen, das ist für mich ist der Fall klar.
Also ein Journalistenkollege von uns war mit mir der Nominierer gewesen in der Credit Suisse Filiale, wo der Muri das bekannt gegeben hat, und er hat gesagt, er trainiere jetzt seine Söhne einfach auf Linksverteidiger, die nehmen ja jeden.
Das habe ich schon vor 20 Jahren gesagt. Ein guter Freund von mir ist heute Nationalmannschaft gekommen, dann als Linksverteidiger. Und es ist ja weltweit zu sehen, dass eben mit einem linken Fuß Linksverteidigerposition ist häufig ein Problem bei Nationalmannschaften. Und das ist eine gute Idee. Also, ich habe sogar einen Kollegen, der seinem Sohn, als er auf die Welt kam, sofort den linken Fuß hat mit Öl einbalsamiert, für ihn vorbereitet, auf eine grosse Karriere. Der ist jetzt, glaube ich, 10 und sieht nicht so aus, als ob er es schafft. Aber ja, es ist eine gute Möglichkeit, links relativ weit zu kommen. Das ist ja so.
Ja, also Dominik Schmid hat mich sehr überrascht, als Verteidiger mitzunehmen. Also ich habe kein Kerzchen angezündet, sondern wirklich gefunden, das ist jetzt schon, also gerade an dem Derby, wo wir gewesen sind, hat der ja eigentlich den entscheidenden Fehler gemacht, damit geht es verloren gegen FCZ. Aber was mich noch viel mehr überrascht hat, ist der Frick als dritter Goalie von Servet. Also ich meine, jetzt hast du gefühlt 300 Weltklasse-Goalie in diesem Land. In diesem kleinen Land und nimmst den Servic-Goli mit.
Ja.
Sind die alle verletzt, die Köns und den Vogos und so? Das weiss ich jetzt gar nicht.
Das ist ein guter Punkt. Das spielt vermutlich keine Rolle. Vielleicht ist es so ein bisschen eine Belohnung für wirklich gute Leistungen. Ein Fobalmos ist natürlich verletzt, der eine super Saison gespielt hat bei IB. Aber es ist schon so, es hat so viele gute Goalien, hat mich auch ein bisschen überrascht. Wobei ich muss sagen, wenn ich Servet ab und zu sehe, er ist meistens mindestens solid, hat auch ein paar überragende Paraden gezeigt und er wird ja sicher nicht dabei bleiben. Also, das ist für mich ausgeschlossen. Und ich finde auch, vielleicht hast du es bei den Deutschen gesehen, die Deutschen haben ja jetzt eigentlich anderthalb Jahre nur ein Testspiel. Man darf auch mal ein bisschen etwas ausprobieren als Nationaltrainer und mal neue Gesichter, Blutauffrischung, ein bisschen einen neuen Mix reinbringen. Rick ist sicher eine Leaderfigur, ist ja, glaube ich, auch Captain oder mindestens ein Führungsspieler bei Servet. Dominik Schmid übrigens auch, du hast jetzt vorhin ein bisschen sehr zynisch vielleicht über ihn berichtet. Also, ich finde ihn nicht schlecht. Er hat etwas. Er fällt halt auch immer wieder ein bisschen mit Fehlern auf. Aber er hat Power, er hat eine gute Ausstrahlung. Er war ja auch schon Captain gewesen, wenn er Abrashi wieder mal gesperrt oder verletzt ist. Also, er hat etwas. Ist erst 25, kann Aussenverteidiger spielen, in der Viererkette, kann in der Dreierkette im Mittelfeld links spielen. Wird natürlich hinter dem Richie Rodriguez Nummer 2 sein, aber vielleicht bekommt er ein paar Minuten. der Muri, der Trainer, muss auch etwas ausprobieren. Das haben wir ja letzte Woche diskutiert. Und ich wäre jetzt auch nicht auf den Schmied gekommen, zugegebenermassen, aber why not? Also mal schauen, ob er, müssen ja dann gleich 23 Spieler auch EM dabei sein. Und wenn er es jetzt gut macht und vielleicht auch den Club wechselt in einem Jahr oder so, ich sehe nicht ganz so negativ wie du.
Also, wo soll denn der auch wechseln?
Mainz? Ist das auch nicht?
Nein, also du hast jetzt den Mainz-Spieler ein bisschen unrecht. Also ich finde wirklich, also bei aller Sympathie und ich finde es schön, dass der sich so freut und der hat sich ja selber nicht damit gerechnet. Ich wollte jetzt auch nicht zu viel ininterpretieren in die Nomination. Mal schauen, was der liefert. Vielleicht überrascht er mich ja.
Eigentlich ist ja das Spannendste an diesem Spiel in Novi Sad das Austragungsland, das ist Serbien. Wir werden, glaube ich, die Serben nie mehr los in diesem Fußball erleben mit der NAT. Es wird keine Zuschauer geben, das ist schon mal gut. Es ist nur, in Anführungszeichen, der Granit dabei, der Sheridan nicht. Wobei der Sheridan Shaqiri ist ja auch nie ein Problem gewesen, wenn es um die Serbien-Matches ging oder kein grosses mehr zuletzt. Hast du ein bisschen Angst, dass irgendetwas passiert? Der SFV hat es ja eigentlich gut geplant, oder?
Ich glaube nicht. Das war mal das Thema, dass die Nazi nur für Spiele einfliegt. Jetzt kommen sie aber, glaube ich, am Freitagabend schon an und dann nach dem Spiel oder am Sonntag geht es wieder zurück. Ich glaube im Fall nicht. Ich glaube, also maximal vielleicht 5, die mit dem Pyro irgendwo stehen oder ein paar Feuerwerke, die abgeladen werden. Aber ich glaube es im Fall wirklich nicht. Und ich habe auch mit ein paar eben Kollegen, wo dort unten wohnen oder sich sehr gut auskennen in Belgrad, mich austauscht und die sagen, hey, vielleicht hat es ein paar so Extremisten oder Ultrakonservative, wo das jetzt als Beleidigung findet und das von der WM letztes Jahr, wie auch 2018, auch nicht können vergessen, aber den meisten ist das im Fall ziemlich egal, was da mit Schweiz und so und es gibt ja auch viele Serben in der Schweiz, die nur positiv über die Schweiz reden, also
ich glaube auch nicht. Es ist auch noch spannend gewesen, was der Muri gesagt hat. Die ganze Aufarbeitung, da bin ich nicht gleicher Meinung wie der SFV oder wie der Murat Yakin, von dem 1-6 gegen Portugal, das ist vorbei, es geht weiter. Ist grundsätzlich richtig. Schulte ist ein Tagesgeschäft und es geht immer weiter. Aber für mich ist dort schon einiges kaputt gegangen und das wird ja dann spannend sein, wenn es dann mal nicht so gut läuft. Ich gehe jetzt davon aus, dass die Schweiz problemlos durch die EM-Quali rauscht und sich für die Europameisterschaft qualifiziert. Sonst wäre Murat Yakin in einem Jahr nicht mehr Trainer. Aber ja, wir werden erst der EM224 in Deutschland sehen, ob die Mannschaft etwas daraus gelernt hat, ob sie eine Einheit ist, es ist der gleiche 6-6, es ist der gleiche viel Geschirr zerschlagen worden. Die ganze Thematik mit der Aufstellung in diesem Achtelfinale. Ich finde es ein bisschen gefährlich, wird das jetzt so ein bisschen totgeschwiegen. Oder hast du einen anderen Eindruck?
Ja, also totgeschwiegen wird es ja schon seit Tag 1 nach dem WM aus, also dort, und übrigens, es ist ein guter Übergang zum Thema Nazi-Doku. Dort ist ja die gestern gestartet, Pressure Game, so eine 6-Episoden lange Doku, wo man ein bisschen das Innenleben von der Nazi sieht und dort ist das im Fall auch Thema, oder? Also der Muri sagt es dann so ein bisschen, für ihn ist dann halt nach einem Spiel einfach vorbei und abgehakt. Aber man sieht schon auch, dass zum Beispiel auch mal Granit Xhaka sehr wehtau hat, die Niederlage, dass das sehr unglücklich war mit den Verkältungen, Silvan Widmer, dass auch mannschaftsintern nicht alle verstanden haben, dass man so wenig Außenverteidiger mitgenommen hat, also auch mannschaftsintern, klar, ich glaube, die können so Sachen dann schneller abhaken, aber ich glaube, auch die haben sich deutlich mehr erhofft von dem Spiel gegen Portugal als wir.
Also weißt du, aus Murat Yakin würde ich das so sagen, nach dem 1-6, wo ich mich dermassen vercoacht habe und wo ich eigentlich bestraft worden für meine Kadernomination, Stichwort kein Rechtsverteidiger aus Backup mitzunehmen, wo der Silvan mit mir ein Panzer ist und unzerstörbar ist, würde ich als Trainer auch weiter schauen und nicht gross über das reden. Aber ja, hast du schon alle 6 Teile schon gesehen von dieser Doku?
Ich habe alle 6 geschaut, da auf meinen Flug nach Saudi-Arabien genug Zeit gehabt. Ich weiss nicht, wenn wir kurz darüber reden, hast du schon reinschauen können?
Ich habe nochmal darüber gelesen, alles, was geschrieben ist, war okay. Reingeschaut noch nicht. Und darum kannst du jetzt ein bisschen erzählen, wie es ist. Vielleicht ganz grundsätzlich, ich habe dort in Katar Leute kennengelernt, die da dabei waren. Und die haben ja einen richtig geilen Job gehabt. Entschuldigung für das Wort, die waren irgendwie 18 Länder gewesen. Die haben ja monatelang vor der WM schon für Spieler besucht daheim und sie haben nach der WM auch noch wieder weitergegangen. Also eigentlich ein riesen Aufwand. Ich bin auch ein bisschen gestaunt, was jetzt ist rausgekommen. Ja, Anführungszeichen, sie haben von dem ganzen Filmmaterial, ist ja viel so offen nichts gewesen. Aber sie haben jetzt das Best-of daraus gemacht und haben sicher gehofft, dass die Schweiz ein bisschen weiterkommt. Was mich von Anfang an gestört hat, ist, ich hätte es viel früher ausgestrahlt. Natürlich ist jetzt die Idee gewesen, wenn es wieder losgeht mit der Naz. Aber stell dir mal vor, die wären jetzt richtig weit gekommen. Das hättest du ja sofort müssen können liefern. Ist das unmöglich gewesen? Weißt du da etwas?
Nein, ich glaube, also das ist ein bisschen, das unterschätzt man vielleicht ein bisschen. Das ist halt nicht wie mir, was schreiben, sondern ich glaube, mit der ganzen Nachbearbeitung von dem Material und Sortierung und so, ich glaube, das geht einmal schon ein bisschen bis das dann fertig ist und alles gemacht ist. Eben, man hat gerade können voraussehen, was in die Storyline wird sein, wie weit das mal der WM geht. Aber also grundsätzlich finde ich, es ist für Zuschauerinnen und Zuschauer noch ein spannender Einblick in die Nazi. Die einen Spieler reden ein bisschen privater, als man das sonst mit uns kennt, zum Beispiel. Aber jetzt, es wirkt ehrlich gesagt schon ein bisschen mehr wie ein Imagefilm als so eine richtig, also wenn man es jetzt vergleicht mit den Dokus, die es gibt auf Amazon, wo Tottenham und Manchester City und so weiter. Es ist nicht, zum Teil lässt man die Spieler auch ein bisschen sehr unkritisch einfach Sachen erzählen und ich kann mir nicht vorstellen, dass das das spannendste Material gewesen ist von den letzten eineinhalb Jahren. Ich glaube, dort ist auch noch etwas anderes dabei gewesen. Aber ich finde, es ist ein spannender Einblick in die Nazi. Es hat für mich jetzt nicht wahnsinnig viele Sachen, die ich ultra verrückt gefunden habe. So kleine Sachen, wo ich einfach gefunden habe, ist noch spannend, wie zum Beispiel über den Schiri, gewisse Sachen über den Schiri redet. Ich habe es ehrlich gesagt ein bisschen erschreckend gefunden, wie langweilig Murat Yakın seine Ansprachen sind. Also, ich weiss nicht, wenn du jetzt gerade vergleichst mit Dokus von Manchester City, Pep Guardiola oder Arsenal auch, Arteta, redaktionsintern hat es auch geheißen, bei uns in der 5. Liga geht das emotionaler zu und her in der Kabine als dort. Kann auch ein Grund sein, wieso dass man dann ein 2-0 gegen Portugal nicht nochmal dreht und komplett untergeht in der zweiten Halbzeit. Das hat mich wirklich ein bisschen erschreckt. Und ich weiss nicht, wir können auch zu deinem Lieblings-Nazi-Spieler noch kommen, wo ich das erste Mal seit Wochen mal ein bisschen Kritik am Granit Xhaka möchte äußern.
Oh, grossartig. Aber wir haben jetzt übrigens für das Protokoll gehört, dass du einen 5-Liga-Fußballer hast in deiner Redaktion. Also, ja, hoffentlich hat er mehr Talent als Schreiber als als Fußballer in dem Fall. Nicht gegen 5-Liga. Das ist die unterste Liga für die es nicht wissen. Aber ja, immerhin, Schutte ist Schutte. Und sag mir zuerst, bevor die Kritik äußern ist, was ist die beste Szene von diesen 6 Teilen? Oder spannendste?
Also ich weiß nicht, wie sehr das inszeniert war, aber der Christian Fasnacht kommt während dem Interview in Bern ein Telefonat über von Muri, dass er aufgeboten ist nach Katar. Für ihn ja eine spezielle Situation gewesen, weil er ist lange weg gewesen nach all den Verletzungen, die er gehabt hat. Und den merkt man ihm schon an. Und ich habe jetzt halt einfach ein kleines Herz für den Fasi, seit er bei uns im Podcast war. Man merkt ihm schon an, wie ihn das berührt hat auch. Dann so ein bisschen die Goalie-Thematik ist schon auch noch spannend. Vor allem Omlin Kobel ist so ein bisschen der Fokus drauf. Ja, und es hat noch Szenen, wie denn das hinter der Kulissen, ein bisschen zwischen dem Blick und SFV Granit abgegangen ist nach dem Tschechien-Spiel, wo er da den Leserkommentar, der rassistisch veröffentlicht hat auf Instagram. Aber ja.
Und was ist Kritik am grossartigen Granit? Ich muss schnell ein bisschen Leute stellen, warte schnell. Ist gut.
Er sagt dann so ein bisschen, hey, die Medien berichten über alles, was ich mache und immer nur negativ. Dabei habe ich in 10 Jahren so viel geleistet und Stammspieler und das soll mir zuerst mal jemand nachmachen. Er sagt, egal ob im Polo oder im Lamborghini vorfahrt, die Medien berichten über ihn. Alles sei immer negativ und er sagt dann aber auch in einem Nebensatz, was über den Granit geschrieben wird, interessiert mich nicht. Ich finde aber, und ich weiss ja, aus dem Medienteam von der Schweizer Nazi hört der Podcast auch ab und zu rein, es wird nicht über ihn berichtet, weil wir ihn fertig machen wollen oder weil wir... Wir machen keine Schlagzeilen über ihn als Lamborghini-Fahrer oder weil Tauland ihn im Lamborghini bringt, um ihn fertig zu machen, sondern er ist das grösste Aushängeschild von der Schweizer Nationalmannschaft. Er ist der Captain. Er ist wahrscheinlich auch der beste Spieler mit dem Cerdan zusammen. Und darum wird so viel über ihn berichtet. Und das ist im Fall sowohl positiv als auch negativ. Also bei uns steht jede verdammte Montag irgendetwas zu Arsenal drin und seiner Leistung. Und meistens ist die sehr positiv gewesen in den letzten Monaten. Ich habe einfach das Gefühl, er nimmt alles unhure persönlich. Also wenn im Titel steht, Granit Xhaka fährt im Lamborghini zur Nazi, muss ja das nicht wertend sein, sondern es ist einfach so. Mhm. Und er sieht das einfach gerade sehr negativ und nimmt es persönlich. Und offenbar sagt ihm dann auch niemand, hey, nimm das mal entspannt, sondern alle finden, oh Granit, du bist so ein Armer, ja, kommst immer noch auf die Fresse und und. Also das hat mich sehr irritiert. Und nachher ist dann noch das Thema Nachnamen gekommen, dass über Spieler mit anderen Nachnamen als eben jetzt Sommer und Fabian Frey anders berichtet werden als über sie, wo dann irgendwie der Akanji ja sagt, der Seferovic ganz klar ja sagt, der Embolo glaube auch. Und das finde ich auch, das stimmt einfach nicht. Das hat damit zu tun, dass sie die grössten Fußballer sind in diesem Team. Das hat nichts mit ihrem Nachnamen zu tun. Wenn der Granit super spielt, schreibt man drüber. Wenn der Granit richtig schlecht spielt, ist er mehr im Fokus. Das hat damit zu tun, dass sie die Aushängeschilder sind von dieser Mannschaft, nicht mit ihrem Nachnamen.
Wow, jetzt hast du sehr viel cooles Zeug gesagt. Ich habe noch ein Nasentuch vorgenommen für Arne Granit, wo ich ein bisschen Mitleid mit ihm habe. Ich glaube, um zuerst beim Granit zu bleiben, er ist einfach eine Reizfigur. Er triggert zum Beispiel mich und er regt auf, zum Beispiel mich mit seinem Verhalten. Und das hat nichts damit zu tun, ob er Rauch oder Xhaka heisst. Er hat ein Impulskontrollenproblem. Und den Ausdruck brauche ich, wo, wie gesagt, unser Sohn, der ab und zu hier vorkommt, ist Sydney, ist ein bisschen wild und so. Ich habe das gelernt, dass es das Wort gibt, dass man Impuls muss kontrollieren. Und ein erwachsener Mensch, ein Captain vom Premier League Team oder Ex-Captain und Captain von Schweizer Nationalmannschaft, kann nicht mit seinem iPhone solches Zeug machen, das der Granit gemacht hat, irgendwie auf Instagram irgendwelche Sachen posten. Und das ist ja ein Beispiel, um zu zeigen, wie er funktioniert. Er ist impulsgesteuert, er ist emotional, das ist nicht per se schlecht, aber er darf sich nicht wundern, wenn das auch negativ ausgelegt werden kann. Und mir ist absolut scheißegal, ob er eine Lamborghini fährt oder ein Polo. Ich finde beides cool, das ist sein Problem. Aber er profitiert ja auch davon, unter anderem mit einem Vertrag, der ihm erlaubt, eine Lamborghini zu kaufen, über die Berichterstattung, über die Medien, Sponsoring. Und er verhält sich einfach nicht gut. Nicht dem Verband gegenüber, nicht dem Mitspieler gegenüber. Mehrmals in der Vergangenheit. Und dann ist doch klar, dass er ein Thema ist. Er wird immer ein Thema bleiben. Und man wartet ja förmlich nur darauf, auf seinen nächsten Feldtritt, wo er sich zum Glück im Moment nicht erlaubt. Aber vielleicht müsste er auch mal... Vielleicht ist er auch zu gross geworden für die Schweiz. Das überlegt er sich natürlich nicht. Er hockt in London, in der Weltstadt, ist ein Superspieler bei einem Weltclub und ist weit weg von der Schweiz und überlegt sich vielleicht nicht, was in der Innerschweiz oder in der Ostschweiz oder im Tessin oder was auch immer im Moment die Leute beschäftigen, dass es um die Schweizer Nazi geht. Und das ist kein Vorwurf, das ist einfach ohne Fakt. Und das andere mit dem Nachnamen ist ja ein ewiges Thema und das haben wir auch schon ein paar Mal diskutiert. Geht gar nicht, dass man Menschen nach Aussehen, nach Hautfarbe, nach Nachnamen beurteilt. Das ist ein No-Go. Aber ich verstehe die Spieler, und da widerspreche ich dir jetzt ein bisschen, wo ich natürlich auch schon an einem Stammtisch bekocke, ohne jetzt eine Gegend zu nennen in Deutschschweiz, wo vielleicht die Leute ein bisschen anders eingestellt sind als im urbanen Hippen Zürich, in der Volksszene Bern. Du weißt, was ich will sagen.
Und ja, absolut, aber es geht um Berichterstattung. Also weißt du, dass es so Stimmen gibt und dass die nicht, also dass ich da auch gar kein Verständnis habe für die. Das ist ja Fakt. Mhm. Das sieht man ja in dem Leserkommentar dazu mal, wo der gar nicht gepostet hat. Aber es geht um Berichterstattung. Mhm. Also ich weiß nicht, du bist länger dabei. Haben die bei der NZZ oder hat man bei anderen Zeitungen mal wirklich einfach nur auf den Granit, auf den Cerdan und so geschossen auf den Haris Seferovic, weil sie Wurzeln haben, die nicht in der Schweiz sind?
Nein, nicht bewusst. Ich habe noch nie in meinem Leben irgendeinen Befehl gehabt, ich muss etwas so schreiben, weil es so sei. Aber es hat natürlich die Thematik gegeben von ein paar Jahren Balkangraben im Nationalteam. Es menschelt halt einfach und es hat dann grosse Diskussionen gegeben. Stefan Lichtsteiner, der damalige Captain, hat es ja auch angesprochen. Und Petkovic als Trainer ist dann einem Spieler nahegestanden. da hat es gewisse Probleme gegeben, die aber absolut normal sind. Die Franzosen sind Weltmeister geworden 1998 mit sehr vielen afrikanischstämmigen Fußballern. Ich hoffe, ich habe das politisch korrekt ausgedrückt. Hat es auch die Diskussionen gegeben? Gruppe Deschamps, Petit, was auch immer. Aber schlussendlich bist du ein Team. Das ist ja genau das Schöne einer Mannschaftssportart. Und erreichst gemeinsam, egal von wo, das kommst, irgendetwas. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen philosophisch gewesen, aber die Diskussionen wird es aber immer geben, solange der Granit Xhaka Fußball spielt und im Nationalteam ist, wird es die Diskussionen über ihn geben, leider. Und das kann man gut oder schlecht finden, aber es ist ein Fakt. Und wie du sagst, es ist richtig, es ist ein bisschen ein Gejammer. Sie sollten über dem stehen und gleichzeitig habe ich ein bisschen Verständnis. Und die spüren das ja. Weißt du, es ist für uns schwierig. Das ist wieder so eine Situation, die heute sehr heikel ist. Wir können ja nicht in sie hineinschauen, wir empfinden es nicht gleich. Wir können nicht nachempfinden, was sie denken und spüren. Und das ist ja heute ein ganz grosses Thema, oder? Du weißt, was ich meine.
Aber du hast eigentlich gar nicht recht gegeben, indem du gesagt hast, du wartest nur auf den nächsten Fehltritt von ihm.
Man wartet nur darauf, Fehltritt im Sinne von, wo er so emotional ist, wie viele rote Karten hat er gesehen. Sagen die Zahl, 15 rote Karten, 170 gelbe Karten. Das ist, ja, in jedem Match, wenn ich irgendeine Rudelbildung sehe, oder bei Arsenal, werde ich innerlich fast ein bisschen nervös und denke, oh, weiss man, der Arteta, der Trainer hat ihn ja weggerissen, wo er weiss ja auch, wie der Granit funktioniert. Und das ist sicher auch eine Stärke von ihm, abgesehen von dem. Auch das ist nicht wertend gemeint. Es ist ein Fakt, dass er emotionaler ein Spieler ist als der Ricardo Rodriguez zum Beispiel, oder? Und ja, so habe ich es mehr gemeint.
Ja, ich wehre mich einfach gegen den Vorwurf, dass das nur schlecht über den Granit berichtet wird. Ich glaube, das ist einfach das, wo sein Gerechtigkeitsempfinden oder dann an seinem Ego kratzt und das, was zu ihm durchdringt. Und wenn dann halt die ganze Welt darüber schreibt, wie super das er spielt, wenn er das Goal geschossen hat für Arsenal und die 3-0 gewonnen haben und immer noch Tabellenführer sind, dann kommt es halt nicht bis zu ihm.
Aber weißt du, wir von NZZ waren ja sehr streng gewesen, der WM, am strengsten von allen mit dem Granit Xhaka. Und das hat natürlich auch zu Aussprachen geführt mit dem Verband. Und ich verstehe jetzt, dass der Granit Xhaka vermutlich in den nächsten Monaten nicht der NZZ würde oder wird ein Interview geben. Und sein Berater hat jetzt auch nicht wahnsinnig Freude, uns oder mir über die Berichterstattung. Aber wir stehen zu dem, was wir geschrieben haben. Und ich sehe es in diesem Kontext. Natürlich haben wir nicht absichtlich negativ über ihn geschrieben. Wir haben darüber geschrieben, dass die Yashari-Trikot-Aktion aus einem Beispiel einfach schlecht ist, aus Schweizer Captain. Da kann man anderer Meinung sein, fair enough, da können wir darüber diskutieren, aber wir haben das so interpretiert und so geschrieben und sind sehr kritisch gewesen. Und ich sehe den Punkt, dass der Granit Xhaka, falls er die NZZ liest oder es mitbekommt, nachher sagt, mit denen rede ich nicht, die mich schlecht beurteilt, die mich schlecht behandelt, die haben etwas gegen mich. Ich will es mehr in diesen Kontext stellen. Weißt du, was ich sagen
will? Ja, aber das ist am Schluss eh seine Wahl, mit wem das er reden und wer nicht. Also er ist ja mit niemandem, mit keinem Medium gezwungen zum Reden. Er kann auch einfach alles,
genau.
Er kann auch eine Frage-Antwort-Session auf Instagram machen und wir schicken ihm mal seine Fragen. Keine Ahnung. Er kann ja diktieren, er ist das da. Mhm. Das ist ja, also wir können ja dort nicht mehr mitreden eigentlich.
Und weißt du, wegen der Dokus, ich bin ja eigentlich noch Fan von so Dokus. Es gibt grossartige Michael Jordan, eben Drive to Survive, Neymar, habe ich mal unglaublich cool gesehen. The Zone macht recht coole Sachen mit Spielern, die sie begleiten, kürzlich. Emre Can, wirklich super, weißt du, was ich mit ihm dort, wo er aufgewachsen ist, Frankfurt. Ich bin Fan davon und gleichzeitig muss man ja immer alles ein bisschen abwägen, wie du es vorhin richtig gesagt hast. Manchmal ist eine Motivation dahinter, imagemässig. Das ist klar, das weiss man. Aber wenn das Überhang nimmt und wenn da zu viel Einfluss genommen wird und wenn es nur noch um das geht, dann ist es heikel. Und ich habe auch gelesen, dass CS oder die UBS oder wie auch immer, CS bei UBS, den Film ja auch gesponsert hat, die Doku. Eben, es ist dann immer heikel. Haben sie dann wirklich eine Szene mal angenommen nach dem Match gegen Portugal, ist einer ausgerastet in der Kabine. Da haben ja Leute mitgeredet vom Verband von CS und haben gesagt, diese Szene können wir jetzt nicht bringen. Oder? Und der SFV sagt, dass sie eine freie Hand gelassen. Ich wage jetzt trotzdem zu behaupten, mit meiner Erfahrung in der Medienwelt, da ist schon drüber geschaut worden, dass nicht etwas Schwieriges da wirklich vorkommt. Hast du den Eindruck nicht auch ein bisschen gehabt?
Ja, also so rot durchgestrichen, wie zum Teil auch Interviews sicher auch schon bei dir im Postfach zurückgekommen sind, kann ich mir nicht vorstellen, dass da also komplett freie Hand gelassen worden ist. Es hat schon Szenen, aber wo so emotional wird und die Spieler das auch erklären, dass es innerhalb von so einer Gruppe auch kann emotional werden und es auch Zeiten gibt, wo wo Leute vielleicht nicht gut drauf sind und gereizt auf Sachen reagieren. Das ist wie in allen Teams, also auch in der Arbeitswelt, im Privaten, was auch immer.
Mhm. Du hast vorhin gesagt, du warst im CS-Hauptgebäude gewesen, was ja stimmt, letzte
Donnerstag. Nein, der Filiale in Europa.
Entschuldigung, Filiale. Aber CS stimmt, letzte Donnerstag war es ja noch CS gewesen. Jetzt hat man viel.
Es ist immer noch CS, für alle unwissenden Journalisten und Zuhörerinnen und Zuhörer.
Danke für den Einschub. aber trotzdem hat es Veränderungen gegeben bei CS, tun wir uns auf das einigen. Und es hat ja sicher auch Auswirkungen auf SFB, auf die Liga. Die Verträge laufen weiter, das Geld ist offenbar zugesichert, solange die Verträge laufen. Aber hast du irgendetwas ja, jetzt gespürt in diesen Tagen? Jetzt bist du auch noch nicht bei Nats gewesen. Oder was denkst du, was kommt da auf SFV zu?
Ja, gar nichts. Geht alles genau gleich weiter. Also das Einzige, ja, oder ich meine, die Credit Suisse, alle reden von dem Credit Suisse aus und bla bla bla, das ist ja de facto, stimmt das ja nicht. Sie sind einfach übernommen worden von der UBS. Und ob jetzt Credit Suisse als Brand weitergeht, ob sie sich nur noch auf gewisse Geschäftsteile in der Schweiz beschränken, was mit diesen Filialen passiert und so weiter, das muss ja jetzt alles die UBS entscheiden oder die Interimsführung. Ist ja nicht so, als ist jetzt CS-Laden, sind überall die Läden drin und niemand mehr macht irgendetwas und es ist kein Geld mehr rum und gar nichts. Darum geht das alles ganz normal weiter. Und ob jetzt dann in zwei Jahren das UBS-Logo drauf ist oder ob die UBS entscheidet, hey, für die jungen Schweizerinnen und Schweizer, wenn wir irgendwie ein Produkt rund um Credit Suisse machen und man behaltet die ganzen Nazi-Sponsoren rund um den Namen Credit Suisse weiter, keine Ahnung. Da müssen jetzt wirklich Leute entscheiden, wo jetzt in dem Gremium von dieser Superbank sind. Aber für die Liga, für Nazi hat das null Einfluss. Höchstens mit der, ja.
Wie hast du vorhin formuliert? Für alle unwissenden Journalisten und Zuhörerinnen und Zuhörer möchte ich hier festhalten, es geht natürlich nicht alles normal weiter, wie der Tobi gesagt hat, aus wissenden Journalisten. Es ist ein Riesenknall, eine Riesenveränderung und bis aber zum Fußballverband und zur Liga, wo ein Hauptsponsor hat, wo Credit Suisse heisst, was in dem Sinn nicht mehr gibt. Und ich sehe das natürlich komplett anders als du.
Die Aussage, es gibt sie nicht mehr, ist falsch. Sie ist einfach übernommen worden. Das ist wie die UPC, die von der Sunrise übernommen worden ist. Die Sunrise kann nachher entscheiden, gibt es den Brand UPC weiter, wie tun wir das zusammenführen, dass es einen riesen Knall gibt und wahrscheinlich ganz viele Stellen, die jetzt irgendwie gleich besetzt sind, gestrichen werden, ist ganz andere Sache. Aber die Verträge gehen weiter. Es ist nicht so, als ist die Firma einfach weg.
Vielleicht drehen wir es so. Es kann sein, dass es Leute gibt, da vielleicht nicht, die finden, es ist jetzt nicht so gut, was da passiert ist, CS, ja, Boni-Diskussion und so weiter. Es kommt zu einem ungünstigen Zeitpunkt, oder? Die Verträge laufen ja aus, es ist feierlich viel Geld, SFV munkelt man ungefähr 5 Millionen im Jahr, davon ja zweckgebunden für einen Nachwuchs, eine gute Summe, die Liga bis zu 8 Millionen im Jahr, eben, es ist viel Geld, oder? Und es ist schon nicht ideal. Sind wir uns einig, es ist nicht ideal.
Ja, für wer ist es nicht ideal? Ist es also interessiert es denn irgendjemand, ob jetzt das weiterhin Credit Suisse Super League heisst nach diesen letzten Tagen?
Ja, du machst recht, man kann das pragmatisch sehen. Ich bin auch ein pragmatischer Mensch. Gleichwohl ist das Thema, es ist spannend, wie geht es weiter? Es ist eine Unsicherheit da. In zwei Wochen wird die Frauen-EM vergeben. 2025, wo die Schweiz ein ambitioniertes Projekt hat, unter anderem unterstützt vor. Credit Suisse.
Und, dort kann der grösste Einfluss geben, aus meiner Sicht. Also dort ist der Vertrag nur bis Ende Kandidatur. Das heisst, bis am 4. April, bis die Kandidatur entschieden wird, wo das angeht. Und ob dann, wenn jetzt die Schweiz einen Zuschlag bekommt, ob es dann intern heisst, ja, CS ist mit so viel und so viel Millionen dabei, oder du bist mit so viel und so viel Millionen dabei, I don't know. Mhm. Also es hat ja schon mal, die Credit Suisse hat ja schon mal den grossartigen Coup angebracht, dass sie Sponsorin war von der Schweizer Nazi und die UBS hat Sponsoring von der EM 2008. Da bin ich sogar noch bei der CS gewesen, das war ein riesen Thema.
Du hast mal bei der CS geschafft. Hast du eigentlich deine Millionen abzüglich beim CS-Konto Panikartig letzte Woche?
Ich habe dort alles noch. All meine Millionen und Milliarden sind noch bei der Credit Suisse.
Sehr gut, bist du kein panikartiger Mensch, das ist doch gut.
Nein.
Das freut mich. Noch etwas anderes. CS können wir ja, wie du richtig sagst, verfolgen, schauen wir, was passiert, cool bleiben um mit Jugendsprache zu reden. Letzte Woche war ja noch die FIFA-Wahl vom Infantino, vom Präsidenten, respektive der FIFA-Kongress in Ruanda, in Kigali. Ist noch ein gut strategisch gewählter Ort, wo dort nicht so viele Journalisten vor Ort sind, könnte man zynisch sagen, oder auch weniger zynisch. Der Infantino, der Präsident, ist per Applaus wiedergewählt worden, wo es keine Gegenkandidaten gab. Ich bin relativ schockiert, wie wenig das sich Verbände gegen ihn stellen. Unter anderem der Schweizerische Fußballverband, der Präsident, der Dominik Blanc, hat ein Gefälligkeitsinterview im Blick dürfen geben, wo der Infantino auch super. Infantino macht nichts falsch. Ich lese viel süddeutsche Zeitung, deutsche Medien, die sind sehr kritisch mit dem Infantino, wo es etwa 377 Fälle gibt, wo er juristisch nicht richtig gehandelt hat. Und dass man das einfach so laufen lässt, aus kaum einem Verband geht. Die Deutschen haben offenbar nicht klatscht. Nach monatelangen Diskussionen haben sie entschieden, dass sie nicht werden klatschen bei der Wiederwahl. Ein paar skandinavische Verbände sind ein bisschen kritisch. Vom SFV kommt nichts gegen Infantino. Finde ich nicht gut. Mir ist auch klar, ich bin nicht naiv. Du kannst nicht auf dem Ast sagen, wo du hockst. Aber, dass man etwas Kritisches sagt gegen die Vorgänge, irgendwie auch Stellung bezieht, aufrichtig ist, da habe ich Mühe damit. Auch wenn das für dich ein Nebenschauplatz mal sein und nicht so wichtig ist, mir hat das gestört.
Hast du den Bericht mal angeschaut, wie viel Geld sie dir für Bank kümmert?
Ja, klar. Er steigert von 7 auf 11 Milliarden in der nächsten Periode. Ist mir alles klar. Money rules the world. Und gleich ja, kann man
ich
mal.
Ich bin jetzt gerade an einem Ort gewesen, wo das Lebensmotto ist. Money rules the world. Ich glaube, im Fall wirklich global, so die ganze, also auch wenn der Schweizer Fußballverband sich kollektiv entschieden hätte, nicht zu klatschen, ich glaube, das wäre im Infantino recht egal gewesen, hätte ich jetzt gedacht, weil er es gar nicht gesehen hätte auf seiner Bühne oben. Es ist doch völlig klar, dass der Infantino nochmal neu gewählt wird. Alle Verbände bis auf Europa sind unglaublich happy mit ihm, sie kommen Geld über. Klar ist immer noch viel Schlagzeilen, vor allem rund um die Katar-WM, wo aber er nicht im Präsident war, wo die vergeben worden ist. Darum, ja, also rund um FIFA heisst es ja auch, es sei viel weniger Sachen mischeln und Intransparenz-Zeug und so. Aber sein Image ist jetzt nicht wahnsinnig toll, aber auf der anderen Seite, es ist wahrscheinlich noch schwierig, der Vorstand zu sein von so einem Monopol.
Ja, weisst, ich wollte jetzt da wirklich nicht nerdig sein und ins Detail gehen. Das ist eine komplexe Geschichte. Er hat auch bei seiner Wahl, es gibt ganz viel Ungereimtheit über Flüge, die er privat bezogen hat, wo man nicht weiss, was er gemacht hat. Er hat offenbar auch gelogen vor Gericht, wo er Aussagen gemacht hat. Eben, es ist kompliziert. Ich finde einfach sein ganzes Gebaren, sein Verhalten, egal um was das geht, würde es rechtfertigen, dass man aus SFV mal hersteht und sagt, wir sind längst nicht mit allem zufrieden, was der Infantino macht, das und das stört uns, es ist wichtig, dass das aufgeklärt wird. Aber es gibt keine Alternative und darum ist der Infantino weiterhin FIFA-Präsident. Einfach alles immer herzunehmen, wie es ist, stört mich halt ein bisschen. Aber mir ist auch klar, ich kann das hier in diesem Podcast easy sagen, wenn du nicht der SFV-Präsident bist. Vielleicht auch in diesem Kigali, ja, die triffst mit dem Infantino und so weiter, ist alles nicht so einfach. Ich bin nicht blöd, aber es ist mir wichtig, das einfach mal gesagt zu haben.
Ich bin stolz auf dich, dass du da die Anti-FIFA-Schiene, wo die NZZ ja schon seit x Jahren fährt, dass du die da auch im Podcast richtig fährst. Ich finde, das zeigt Rückgrat.
Merci, Tobi, das freut mich. Wollen wir noch über Fußball reden?
Ja, ist gut.
Champions League letzte Woche, bist du ja noch oben gewesen, hast du geschaut? Ah, nein, du bist ja Podcast-Verleih gewesen, Mittwoch.
Ja, ich bin ja der Podcast-Verleih gewesen.
Aber die Haaland-Show war am Dienstag gewesen, oder?
Habe ich am Rand mitbekommen, aber leider auch nicht voller Fokus. Aber natürlich habe ich es mitbekommen, weil ich ja auch, glaube ich, im Podcast gesagt habe, ich sehe die Sache nicht so sicher mit Leipzig, dass Leipzig dort verliert.
Ja, habe ich auch gesagt. Ich hocke im gleichen Boot.
Aber ja, das ist eine ganz klare Sache gewesen. Und am Schluss ist ja dann der grösste Aufreger einfach ein Hands gewesen. Und dass der Guardiola zu früh den Haaland rausgenommen hat.
Mm. Ja, also da, eben, vielleicht, es ist länger her jetzt, aber ja, das einfach nicht begriffen. Ich meine, der schießt 5 Öfen in 60 Minuten, hat vielleicht 7, 8 Goal können schiessen und er wechselt. Er kann ja in 89. Minute auswechseln. Aber sorry, das machst du einfach nicht. Und das zeigt die Problematik. Guardiola, Haaland, er hat ja auch sehr komisch argumentiert, Guardiola, er soll noch etwas mehr zu erreichen haben in seiner Karriere, so eine Bullshit. Das machst du einfach nicht, wenn ein Spieler so on fire ist, du gibst dem die Bühne und Guardiola hat vermutlich Mühe, neben sich so eine unglaublich starke Figur zu akzeptieren. Wer ist der grösste Spieler von Manchester City? Das ist der De Bruyne, jetzt jahrelang gewesen, und das ist wahrscheinlich jetzt nicht ein Exzentriker, oder so, ist nicht so gross wie der Haaland, rein von Aussendarstellung. Und ich glaube, das hat der Guardiola auch ein bisschen gemacht, für den Spieler zu bremsen. Vielleicht, wenn er jetzt alles erreicht in dieser Saison, der Guardiola, kann er sagen, das war gut, das war eine zierische Massnahme gewesen, aber ich finde es einfach nur schade, um den Spieler die Bühne wegzunehmen.
Ja, es hat ja Leute gegeben, die dann gesagt haben, ja, wenn er sich nachher verletzt hätte in der 70. Minute, dann hätten alle gesagt, wieso hast du ihn nicht rausgenommen? Das ist halt immer so die Diskussion. Aber ich habe mich schon auch, seine Begründungen und so, ist schon ein bisschen komisch. Der Zlatan Ibrahimovic sagt ja auch immer wieder, wenn er auf der Pep Guardiola angesprochen wird, dass er nicht kann mit starken Charakteren, dass er das einfach nicht kenne. Der Samuel Eto hat, glaube ich, etwas Ähnliches gesagt, letzte, wenn ich mich nicht täusche. Ja, vielleicht ist das wirklich so. Vielleicht ist es einfach zum Zeigen, wer der Chef im Club ist. Mhm. Weiss es nicht. Für das bin ich jetzt wirklich zu wenig Manchester City intern dabei. Aber es könnte schon sein, dass du recht hast. Auf die andere Seite, am Schluss vom Tag, hat er ja nachher gegen Burnley wieder Goal geschossen wie ein Wahnsinnig am Wochenende. Auch dort relativ früh, glaube ich, wieder ausgewechselt. Ja. Mhm.
Also weißt, letzte Woche ist ja für mich als Inter-Fan Inter-Porto, ich weiß nicht, ob Nachspielzeit noch nachgeschaut hast, ist kein guter Match, no, Inter ist weitergekommen. In Nachspielzeit 7 Minuten hat einmal ein Inter-Spieler auf der Linie geredet, einmal hat Ronana einen Ball an die Pfosten gelenkt, einmal hat einen Kopfball an die Latte gesetzt von Porto. Also ich bin etwa 40 Jahre älter geworden in diesen 7 Minuten. Und da in diesen 7 Minuten habe ich einfach gemerkt, eben wieder die Faszination Fußball. Jeder, der sich für Fußball interessiert, hat sein Team, wo er das erlebt im Moment. Und das ist einfach grossartig, wie du da vor dem Fernseher tickerst und mitfieberst und wahrscheinlich 4 Zigaretten geraucht in 7 Minuten vor Nervosität. Ja, das zeigt einfach, es ist so gross. Es kann so gross sein, wenn dein Team spielt. Und das ist schön. Dann hast du ja die Auslassung gekommen. Und ich habe Kollegen so scherzhalber gesagt, ich muss zugeben, Inter ist wahrscheinlich mit dem schlechtesten Team, das noch dabei ist in diesem Viertelfinale. Das Beste wäre Milan im Viertelfinale und Halbfinalsieger aus Napoli, Benfica. Und es ist noch besser gekommen. Es ist Viertelfinale Benfica, Halbfinalsieger aus Milan, Napoli. Und die 4 grossen Teams sind in der gleichen Tablohälfte. Das ist eine sehr spezielle Auslosung. Und mir ist aber auch klar, dass Benfica genauso jubelt, dass sie gegen Inter spielen können. Oder? Also, es war ein bisschen spezielle Auslosung, oder?
Absolut. Was ein bisschen schade ist also habe ich jetzt nicht so Mitleid, aber was ein bisschen schade ist als Feststellung, dass die italienischen Clubs sich jetzt einfach zerfleischen, wenn schon mal 3 so weit kommen.
Hand herum sind sie vermutlich wirklich nicht ganz so gut wie Bayern und City. Man kann sagen, einer rettet sich vielleicht so im Finale, oder? Es ist immer, hier ist der Führer oder wieder.
Wie ist denn das jetzt zum Beispiel? Napoli muss gegen Milan. Ist da jetzt Napoli wirklich aufgrund von der aktuellen Saison und Leistung ganz klar höher Favorit?
Für mich schon, wobei eben, für mich sind Milan und Inter, so dumm wie es klingt, wenn man die Tabelle anschaut, eigentlich immer noch stabil. So in 2 Matchen Champions League als Napoli. Aber irgendwie brechen die Napoli nicht ein. Es ist wirklich ein Wunder, weil die spielen Match für Match einfach grossartig, gewinnen. Hier 4-0, dort 3-0. Osimhen, sensationelle Form, der Georgien mit dem unaussprechbaren Nachnamen, überragend. Also die machen es richtig gut, die haben auch Frankfurt auseinandergenommen, also nach Strich auf Faden. Ja, für mich, sie sind wahrscheinlich Favorit und gleich, auch in Milan und Inter sind beide mit einem 0-0 weitergekommen, auswärts gegen Tottenham und Porto. Und das zeigt, sie können eben zynischen Fußball spielen, sie können auf ein 0-0 spielen, mit Inter mit sehr viel Glück am Schluss. Aber darum, es ist nicht so klar, wie wahrscheinlich die meisten das Gefühl haben, Milan-Napoli. Aber eigentlich ist Napoli, es wäre ja auch schön, muss ich jetzt leider auch sagen, wenn sie im Finale würden kommen, wo sie einfach einen tollen Fußball spielen, vielleicht auch im Vergleich zu Milan.
Schnelle Frage. In dem Fall tun wir uns darauf einigen, dass Napoli-Benfica wahrscheinlich das Halbfinale wird.
Ja, Billy hat schon gekauft für beide Intermatchen, Benfica und Mailand, also Lissabon und Mailand. Du kommst ja leider nicht mit, wo du besseres zu tun hast. Aber auch kein Bayern City, kommen wir dann noch dazu. Ich glaube, Napoli kommt weiter, Inter kann ja nicht dagegen sein. Fast spannender finde ich aber die andere Tabellenhälfte, Chelsea-Real, wobei Real Champions League ist eigentlich klar. Aber Bayern City, sorry, da ist Chelsea-Freund. Ja, sag doch ein bisschen über die Tabellenhälfte.
Ich finde, die ist extrem spannend, weil Chelsea hat nur noch Möglichkeit oder fast nur noch Möglichkeit auf Champions League, wenn sie die gewinnen. Also zum nächsten Saison dabei zu sein. Und man hat schon auch gegen Dortmund gesehen, vor allem das Rückspiel, habe ich jetzt gefunden, ist eine recht klare Sache gewesen. Und da haben ein paar von diesen ultra talentierten Superfußballer bei Chelsea ihres Können gezeigt. Und wenn sie das alles auf den Rasen bringen und Real vielleicht auch vielleicht mal eine Minute nicht so bei der Sache ist oder vielleicht das ein bisschen zu easy nimmt, wie sie auch findet, du, das Chelsea auf Platz 10 von der Premier League, das hauen wir weg, dann ist für Chelsea also durchaus etwas drin. Und Real ist jetzt auch nicht ultra dominant, oder? Die haben jetzt gerade Classico wieder verloren.
Ist es so. Aber Real ist Real. Champions League.
Ja, ich verstehe. Also vielleicht ist es nachher eine klare Sache, aber ich habe jetzt so das Gefühl, so klar, wie das gewisse dass die Begegnung sind, sehe ich sie überhaupt nicht. Und City Bayern ist für mich eigentlich das Finalspiel.
Ja, Bayern ist, ich bleibe dabei bei Bayern. Look, ja, sie sind nicht so stabil und nicht so gut. Aber ich bin auch hin und her gerissen. Wie man merkt, Woche für Woche reden wir über Bayern. Weil Leverkusen hast du ja wahrscheinlich nicht gesehen. Sonntag war ja krass gewesen. Sonntag war so ein grosser Fußballtag gewesen. Auch in der Schweiz, übrigens. Aber es ist das Klassiker gegangen. Real Barca, es ist Interview, Calatio Rom, Feyenoord Ajax. Leverkusen, Bayern. Alles so ein bisschen gleichzeitig. Ja, abgesehen vom VAR, wir können ja versuchen, mal nicht über den VAR zu reden. Es war ja sehr spezielle Szene gewesen bei Leverkusen, Bayern. Leverkusen hat Bayern einfach dominiert, oder? Xabi Alonso ist sicher ein sehr guter Trainer, der Leverkusen-Trainer. Aber die Bayern sind einfach nicht so stabil und für mich sind sie klar an Aussenseite. So leid mir jetzt tut, das zu sagen, für alle Bayern-Freunde gegen City.
Ja, das ist ja dann vielleicht das Gefährliche, wenn das wirklich so ist. Ja, bei Leverkusen ist es ja dann genau nicht so. Aber ja. Also dort wird sich jetzt zeigen. Was, die spielen jetzt nach der Nationalmannschaftspause spielt gegen Dortmund. Ein ganz, ganz grosses, wichtiges Spiel, vielleicht vorentscheidend um die Meisterschaft. Und das kann dann schon auch einen Einfluss haben auf die Leistung gegen Manchester City, wenn man dort mit Selbstvertrauen oder komplett Alarmbereitschaft muss rein. Eben, ich gebe dir recht, dass Bayern eine komische Konstanz hat, diese Saison, wo sie zum Teil Weltklasse spielen und dann wieder komplett neben den Schuhen sind. Ist auch ein bisschen Pech mit den Wahrentscheidungen. Übrigens sehr, sehr witzig. Zweimal kommt Bayer Leverkusen ein VAR-Penalty über. Und zweimal wird der Penalty geschossen, während dem hinten das Plakat ist, Videobeweis abschaffen in der Kurve der Leverkusen-Fans. Ja, sehr, sehr witzig, finde ich.
Das war übrigens nicht ich gewesen. Also komm noch schnell für das Protokoll. Wir können es Anfang Juni führen. Champions League-Final wird sein. Dort zuerst.
Bayern München-Napoli.
Gut, ich sage Inter, Real, ausser der Haaland, dreht völlig durch. Gut, wir werden es kontrollieren.
Bayern-Napoli wäre ein richtig geiles Champions League-Finale, muss ich jetzt gerade ehrlich
sagen. Kann ich nicht unterstützen. wir haben noch viel Stichworte, aber wir müssen schon wieder lange plaudern, weil wir noch.
Ich habe aber noch eine Presseratsbeschwerde.
Okay.
Du hast IB Basel als Klassiker bezeichnet.
Ah, ja.
In der letzten Podcast-Episode, worauf mir Zürcher-Fans selbstständig geschrieben haben, nur weil jetzt IB seit ein paar Jahren vorne darf ich mitspielen, sagen das nicht der Klassiker, sondern der Klassiker sagt ganz klar FC Basel, FC Zürich. Und ich muss dir das sagen.
Gut, das stimmt. Und gleichzeitig zu meiner Verteidigung, ich arbeite ja noch für einen Kicker, also für ein deutsches Fußballmagazin. Und ja, für die ist IB Basel, ich habe diese Woche telefoniert, wo der Match war mit der Redaktion vom Kicker, es ist für die wie Bayern Dortmund. Absolut zu Recht, oder? Sie sind mit Abstand grössten Clubs. Ich habe es mehr so gemeint, Klassiker. Und es wäre schön, wenn sie wieder mal auf Augenhöhe sind. Ich war am Sonntag im Stadion gewesen. Übrigens auch mit dem Sohn, ist ausverkauft zu Wankdorf. Und es ist schon krass, oder? Ich bin Berner und in all diesen Jahren, IB war immer ein Verlierer-Club gewesen. Muss ich dir ja nicht erklären, du bist genug alt, für das auch miterlebt zu haben. Und King, die jetzt aufwachsen zu Bern, die jetzt Sydney sind zum Beispiel, die kennen eben nur aus Top-Club. Lässt sie so ein kleiner Ausrutscher, aber sonst absolut dominant. Das finde ich noch spannend, die Wahrnehmung, die jetzt total anders ist. IB ist ja 125 Jahre alt geworden, die ganze schöne Stadt Bern. Okay, ist nicht so gross wie Zürich, ist mit Fahnen überschmückt von IB. Also da ist irgendetwas entstanden, und sie haben ja Basel an der Wand gespielt. Du hast es vermutlich nicht geschaut in Saudi-Arabien. Aber es könnte doch 7-0 sein und niemand könnte das Wort sagen. Oder? Es war so ein krasser Klassenunterschied gewesen. Und Basel war vielleicht noch ein bisschen müde vor der Conference League. Aber ich war ein bisschen schockiert gewesen, wie schlecht das Basel eigentlich in diesem Match gespielt hat.
Vor allem sagen ja Leute, die fast jedes IB-Spiel schauen und analysieren, dass das alles andere als so überlegene Leistung ist, die Saison, wie es die Tabelle hergibt. Und jetzt, wo es aber darauf ankommt, ist es also, glaube ich, wirklich eine mehr als klare Sache gewesen.
Es ist ja so, ja. Also, aber das Kader ist wirklich überragend. Und ein richtig grosser Match, wenn man das darf sagen, für die Schweiz, ist ja der Cup-Halbfinale, der in Basel ist, Basel-IB. Es ist ein bisschen schade, dass das nicht der Finale wird sein. Nicht gegen Servet oder Lugano, aber ja, haben wir schon diskutiert. Aber das, da muss der Basel schon, eben, Basel kann ja die Saison noch wahnsinnig retten. Auch wenn sie meine Rabu-Saison, aber die können noch zwei Titel gewinnen, oder? Das ist eigentlich schon noch verrückt.
Glaubst du übrigens, da gibt es ein Weiterkommen gegen Nizza?
Ja, es schließt sich nicht aus. Nizza hat eine gute Mannschaft, aber Basel, die Spieler, sie sind Aussenseiter, der FC Basel, ist klar, aber sie können dort eben, sie können die Saison extrem retten, stell dir mal vor. Das ist nicht mehr ein weiter Weg bis ins Finale.
Ja, finde ich schön. Ja.
Vielleicht noch GC, dein Team, ist auch wieder einiges passiert. Was du so analysieren schnell?
Ja, also ich bin wirklich in dem Saudi-Arabien gehockt und die Welt in der Schweiz ist untergegangen. CS ist massiv im Seich, GC ist im Seich.
Und das hängt ja zusammen.
Hängt zusammen, ja. Übrigens, das Stadionprojekt ist Stand jetzt auch überhaupt nicht gefährdet durch die Credit Suisse-Krise. Aber so GC macht mir schon Angst. Das hat Leute aus China, mächtige Leute, an dem Grand Prix in Saudi-Arabien, wo ich habe ganz viele lustige Gestalten kennengelernt übrigens, aber wo schon auch, also die finanzielle und wirtschaftliche Lage in China und von gewissen Leuten in China, wo auch zusammenhängen mit dem ganzen Imperium hinter GC, das sieht alles nicht so rosig aus. Und ja, jetzt die Contini, dass die Contini von sich aus gekündigt hat, um das zum einen so lange kann von den Medien fernhalten und zum anderen, dass der dann da im heutigen Fußballbusiness einfach weiterarbeiten kann, das ist schon sehr speziell, oder?
Vor allem hat er ja, wo eine Kündigung hat eingereicht, Mitte Februar, gerade mal 3 Matches verloren und eben, die sind völlig führungslos. Es ist brutal speziell, auch dass er hat ja die Kündigung an Bernd Haas eingereicht und unter anderem, offenbar hat der Verwaltungsrat das gar nicht gewusst, dass er gekündigt hat. Ich meine, was sind das für Zustände? Oder auch, dass der Contini selber keinen Kontakt zum Verwaltungsrat hat, ist ja, es sind jetzt nicht mehr so viele Leute in diesem Verwaltungsrat, also wirklich kopfschüttelnd. Auf der anderen Seite haben sie wieder gewonnen, sind noch 3 Punkte hinter einem Europaplatz. Musst du dir das mal vorstellen. Servette ist zweit und hat in den letzten 17 Spielen, wenn ich mich nicht täusche, 3-mal gewonnen. Hat ein negatives Torverhältnis und ist zweit. Ich meine, what the hell ist das für eine Saison? GC wird noch zweit.
Betreiben müssen wir jetzt nicht. Ich glaube, für den Schweizer Fußball wäre das nicht die optimale Situation.
Ja,
aber dann würden wir vielleicht wenigstens so einen neuen Käufer finden. Aber ja, also GC, dilettantisch. Aber das habe ich dir ja schon mal in der letzten Episode haben wir das mal erzählt, oder? Was da bei so Riesenclubs oder auch Riesenspielern für Pfeifen im Umfeld arbeiten. Das ist im Fall wirklich, also das eben, also ich finde es sehr wild, was da für Leute an der Macht sind und eben auch dein Kollege, der jetzt die ganze Zeit redest von der NZZ, bei GC, Interimspräsident, der redet die ganze Zeit von Swissness und Chinesen, die nebendran hocken in der Loge während des Spiels, sagen, ja, China bleibt. Also ich meine, die Aussendarstellung, irgendjemand muss das unter Kontrolle bringen und das Bittere ist noch, also der Pressesprecher finde ich wirklich einen coolen Typ und macht einen sehr guten Job, aber der ist auch wieder so eine arme Sau, oder? Also,
das ist übrigens ein grosser Inter-Mailand-Fan, der Pressechef, darum ist er sowieso gut. Aber ja, du hast absolut richtig analysiert, da kann man nur den Kopf schütteln und denken, wie ist das möglich? Ich meine, es ist ja der gleiche ein KMU, so ein Club, es ist ja der gleiche 30 Millionen oder 20, 30 Millionen Jahresumsatz. Wie kann der so geführt sein, der Club? Es ist so klar, es ist uns zu einem klar, es ist echt jeder Mensch, der sich mit Fußball befasst, würde ganz viele Sachen anders machen. Es ist so mit Ansagen. Ja, es ist tragisch. Und aber wie gesagt, sie sind nicht weit davon entfernt, nächstes Jahr im Europacup zu spielen. Das ist ja zu krass, oder?
Also, vor 3 Wochen haben wir über Abstieg geredet.
Ich glaube schon, auf dem Papier, das, was du jetzt gesagt hast, und ich, jetzt noch ein bisschen sachlicher, brechen wir es ab. Es ist schon möglich, aus GC, wieder einen guten Club zu machen, wenn man es ein bisschen mehr auf die Schweiz adaptiert. Ich meine eben, ein Sportchef aus Nigeria, ein Trainer aus Portugal, ein Präsident aus China, das kann einfach nicht die Lösung sein. Nichts gegen die Länder, aber da sind wir uns ja einig. Und vielleicht gelingt es ja jetzt. Es gibt ja offenbar, da bist du wiederum hier besser informiert, gäbe es ja auch Interessenten, vielleicht aus der Schweiz, wo der Club mit dem neuen Stadion, wo absolut elementar ist, dass das endlich kommt und dass die Zürcher das nicht herbringen, ist einfach absolut ein Skandal. Ist schon etwas möglich. Ich bin sicher, vielleicht, schau, wo eBay war. Ich muss immer wieder lachen, wenn ich sehe, 29.000 Zuschauer ist nicht eBay. Als ich angefangen habe, schreiben, als Journalist, als ich noch in Gimmer bin, das ist ganz, ganz lang her, hat eBay irgendwie 2.000 Zuschauer gehabt, gegen Etoile Carouge in Nats B. Also, und das ist, ganz triste Sache gewesen. Und was ich jetzt sehe, es ist einiges möglich mit GC, es ist ein guter Brand, aber es müsste jetzt einfach logisch geschaffen werden.
Gut, während dem Ersten Weltkrieg, ich verstehe jetzt noch, dass dort nicht alle haben wollen auf Fußball schauen.
Danke vielmals. Ist das ein gutes Schlusswort?
Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort. Du kommst in dem Fall nicht mit auf Novi Sad, so wie ich das rausgehört habe. Bist du dann in Genf dabei? Können wir dann live aus Genf, Febu und Tobi?
Ja, ich bin gerne dabei, absolut. Aber der Match ist, glaube ich, am Abend. Vielleicht nehmen wir den gescheiter am Mittwoch auf. Aber wir können schon noch in Nacht, kein Problem. Hast du ein Hotel? Es ist ein schwierig, Hotelzimmer zu finden.
Ich habe mich noch nicht darum gekümmert.
Dann wirst du auf Granit beißen, weil die, die sich schon darum gekümmert haben, ich natürlich auch noch nicht, haben gesagt, das habe ich nichts. Aber eben, man muss immer selber
schauen. Was ist denn? Ist denn wieder irgendeine fancy Messe in Genf? Oder UN irgendetwas?
Wirklich keine Ahnung. Offenbar ist es einfach extrem schwierig. Es bezahlbares, gut, ist für dich auch wiederum kein Problem. Aber ja, ein bezahlbares Hotelzimmer zu finden, ist relativ schwierig.
Das nehme ich dann von meinen Millionen auf meinem CS-Konto, zahle ich das locker.
Sehr gut.
Ja, dann, ich habe übrigens Neuigkeiten, wir haben bald einen Schiedsrichter im Podcast.
Ja, jetzt haben wir so manchmal Gäste angekündigt und wir haben wirklich sehr coole Zusagen, ohne Namen zu nennen. Jetzt müssen wir einfach die Daten finden, Tobi, für die Leute herzubringen. Ja. Also das ist jetzt...
Ja.
Schaffen wir.
Ja, ich bin jetzt auch wieder weniger auf Reisen, glaube ich. April sieht gut.
Sehr gut.
So, Febu, dann wünsche ich dir eine schöne Woche ohne Inter, aber mit vielen Nationalmannschaften. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
Jawohl, tschüss zusammen, gute Zeit.
Andere Liga, der Fußball-Podcast von 20 Minuten.